willkommen zu Folge 5 vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Und diesmal wieder mit der Besetzung von der ersten Folge, und zwar dem Florian.
Hallo, du hast, glaube ich, das Original-Intro gespielt, anstatt die geremixte Version, aber alles okay. Hallo.
Hä?
Ja, sonst hast du doch immer diesen Remix.
Wurde beim letzten Mal rumgemickelt, nervvoll, hast du auch gesagt.
Nee, ich hab das doch gar nicht. Ich ja, hab natürlich das nicht gesagt.
Doch.
Nee, ich fand das gut.
Ich hab die letzte Folge heute gehört, da habt ihr auch also schon das Originale benommen.
In der zweiten Folge, Mist, da hast du gesagt, einmal reicht und so, ist irgendwie, das Original ist besser so. Hatte Timo auch gesagt.
Da habe ich, glaube ich, nicht richtig zugehört. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Egal.
Alles aufgezeichnet.
Okay. Alles, was ich gesagt habe, ist wieder Geschichte von gestern. So.
Auch dabei der Erik.
Moin moin.
Und der Christopher.
Hallo.
Ja. Wir wollen beeilen sozusagen, gleich mit der Folge anfangen und dann noch so ein kleines bisher Staffelfazit machen.
Ja.
Wollen wir das?
Das ist korrekt.
Oder? Gut.
Ja. Gut, dass die anderen Leute es immer wissen.
Ja. Die Folge fängt an mit zum ersten Mal einem Blick in die Vergangenheit von Chuck.
Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ne?
Das ist korrekt. Wiederum hast du vollkommen recht.
Und das merkt man immer so schön.
Wobei ich im ersten Moment gedacht habe, okay, geht's Chuck jetzt wieder besser? Experimentiert er jetzt mit Strom rum so langsam? Oder
genau. Was ist das, war los? Auch der erste Gedanke dabei. Aber später.
Man hat es sehr schnell gesehen, als man gesehen hat, dass er sehr viel mehr Haare hat als in der restlichen Serie.
Ja, da hat man es dann gesehen.
Das zum einen, und vor allen Dingen immer, wenn die Farbgebung irgendwie total abgefuckt ist und du irgendwie denkst, hey, was haben die denn da gecolorgradet, dann ist es meistens immer eine Rückblende.
Ja.
Habe ich so festgestellt in der Serie.
Rückblenden-Farbmodus ist es. Ja, und spätestens als dann Jimmy an der Tür steht, weiß man dann, okay, das ist offensichtlich doch eine Rückblende. Und es ist halt eine Frau da, die scheinbar aus dem Nichts kommt, also seine Ehefrau, wie es scheint.
Mhm. Der Name der Folge ist ja Rebecca.
Mhm.
Haben wir schon in der ersten Folge gesehen. Auf dem Notenblatt steht ja auch Rebecca drauf, was dann Chuck spielt.
Okay, nee, das habe ich nicht.
Und das macht natürlich auch Sinn, weil sie ist ja, wie wir dann später im Verlauf des Abends lernen, Violinistin in einem wie nennt man das? Orchester, genau. Mir fällt so Orchestra ein. Genau, Orchester ist im Deutschen. Genau. Wir lernen Chucks Frau kennen und auch so ein bisschen wie Jimmy quasi in der Welt von Chuck angekommen ist.
Hm. Ich gar nicht, ja. Ich habe, wie gesagt, die Folge einmal geguckt, dachte früher noch so, guckst noch eine Folge Arrow und dann danach noch eine Folge, fünfte Folge nochmal, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen.
Das wird ja ziemlich kurz nach dem passieren, was in dem Staffelfinale von letzter Staffel gezeigt wurde, mit von wegen, wo er ihn aus dem Knast holt und so weiter und ja, ihn dann nach Hause holt quasi.
Genau.
Mhm.
Ich find's, also man lernt ja so ein bisschen, Chuck hat zwar Jimmy den Job im Post Office in der Firma gegeben oder im Mailroom, aber so, er hat ihn nach, also so, überlegen, dein Bruder, du gibst deinem Bruder einen Job in deiner Firma und dann kommt er erst nach einer Woche zu dir irgendwie zum Essen nach Hause, also das ist irgendwie merkt man dann schon von Anfang an, da ist immer noch was im Argen. Und natürlich wissen wir als allwissende Zuschauer, dass das natürlich das Verhältnis nicht so gut ist und Chuck ist auch sehr aufgeregt und Rebecca wirkt so als verbindendes Element, so als eine Art Schlichterin zwischen den beiden.
Hm.
Ich find's aber übertrieben, wie er so sagt, lass mal ein Zeichen ausmachen, falls er wirklich unausstehlich wird, so ungefähr. Und ich aber finde, dass er sich zumindest da an dem Abend für seine Verhältnisse ziemlich gut eigentlich benommen hat. Gut, er hat in den Augen von Chuck wahrscheinlich einen schlechten Witz zu viel gemacht, ja, aber also, der Frau hat's ja gefallen, also ich meine, was will er denn? Ja. Also dann soll er ihn halt nicht einladen, so, dann soll er's halt lassen und dann soll er ihm auch nicht einen Job geben. Das ist halt auch wieder diese Logik. Er hat ein Problem mit ihm, aber ach ja, ich gebe dir trotzdem noch einen Job, ich unterstütze dich, aber irgendwie mag ich dich trotzdem nicht, irgendwie will ich trotzdem nicht, dass du irgendwas schaffst. Das ist, ach, das ist unser Chuck, wie wir ihn lieben.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen auf Chucks Seite war. Also ich konnte ihm nachempfinden, dass er so leicht genervt war, aber das fand ich auch so ein bisschen so, ja, es war jetzt einmal reicht, war lustig genug. Mhm.
Chuck hat halt dieses, er findet es halt nicht gut, dass Rebecca nicht das gleiche negative Bild von Jimmy hat, genau. Wie er. Also er ist zwar dieser Gönner, dieser ich hol dich aus dem Knast, ich gebe dir einen Job, aber im Grunde hat er ja so ein negativ eingestelltes Verhältnis zu Jimmy und sieht auf ihn herab. Und er will, dass alle anderen das genauso sehen und ihm passt es gar nicht, dass seine Frau Jimmy so unterhaltsam findet und über seine Witze lacht.
Ja.
Und wir lernen dann noch später, warum er auch so eine Abneigung gegenüber Jimmy hat, mit der Geschichte seines Vaters. Das lernen wir dann auch nochmal in dieser Folge. Wie das erst überhaupt zustande gekommen ist. Und gerade, um jetzt ein bisschen zu springen, aber ich finde, das passt ja ganz gut, gerade diese Geschichte mit dem Geschäft seines Vaters und dass da Jimmy sich Geld genommen hat, das hat mir geholfen, auch so ein bisschen mich in Chucks Situation zu versetzen und auch ein bisschen Sympathie für ihn aufzubauen.
Ja, das fand ich auch gut. Ja, ging mir genauso.
Ja, trotzdem ist er halt ein ziemlicher Prinzipienreiter und er will, dass alles genau 100% nach den Regeln der Bar Association stattfindet und kein Millimeter quasi drüber geht oder sowas oder irgendwelche flexiblen Lösungen. Nein, wir müssen uns strikt ans Gesetz halten.
Das würde ich so gar nicht sagen. Also er weiß halt, dass Jimmy gerne illegale Methoden benutzt. Hallo Siri. jetzt hast du mich rausgebracht.
Entschuldigung.
Du hast illegale Methoden benutzt und er hat halt Angst, dass Jimmy irgendwas macht, was negativ auf ihn zurückfällt. Was wir ja sehen, jetzt zwar nicht mit ihm, aber mit Kim. Also was das Verhältnis, was Kim und Jimmy gerade haben, das ist ja mit Chuck und Jimmy sehr lange schon so, seit sie sich halt, weil sie halt Brüder sind, schon sehr lange kennen. Also er ist so ein Prinzipienreiter, aber er hat auch seine guten Gründe dafür, gerade bei Jimmy so drauf zu achten, dass er die Regeln nicht übertritt.
Ja.
Weil das natürlich auch negativ auf ihn zurückfällt.
Mhm. Wobei ich bei ihm auch noch so ein bisschen problematisch finde, dass er vielleicht so ein bisschen missdeutet. Das klärt er am Ende der Staffel, der Folge auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich hatte jetzt lange so von ihm das Bild, dass er auch denkt, dass Jimmy das aus bösen Gründen macht. Das sagt er ja dann am Ende auch, nimmt das ja auch ein bisschen selber zurück, dass er sagt, ja, er macht das nicht aus Böswilligkeit, er hat da nur hier gute,
Absichten.
Gute Motive.
Gute Motive, aber die Wege sind halt manchmal blöd.
Mhm. Idee also, gut, Ausführung mangelhaft.
Schön gesagt.
Wie fandet ihr denn die Qualität der Lawyer-Witze?
Ich fand's nicht
die so mit schlecht. Der Lampe fand ich. Der war so, ja.
Ja, sind halt so Standard-Klischee-Witze.
Ja.
Aber anscheinend gibt es auch wirklich viele davon und ja. Also ich glaube, wenn man so in dieser Branche arbeitet, gerade wenn man als Nicht-Anwalt in so einem Anwaltsbüro arbeitet, dann sprechen die Witze wahrscheinlich einen mehr an. Wenn man vielleicht den ganzen Tag mit diesen arroganten Arschlöchern zum Teil zu tun hat.
Auf jeden Fall sehen wir wieder, dass Jimmy das ja schon immer irgendwie drauf hatte, gut mit neuen Leuten klarzukommen und sich irgendwie ja, bei denen beliebt zu machen mit was auch immer.
Wobei ja auch immer lustig Awkward aus dem Bild rausgefallen ist, wo sie zum Beispiel anstoßen, die beiden mit Wein und er kommt da halt mit seiner Bierflasche so prollig rein.
Ja. Aber es ist natürlich auch so ein, es ist auch schon so ein bisschen so ein amerikanisches Ding, dass man so ein Sixpack zu einer Dinner-Einladung mitbringt. Hm. Also ich glaube, das war jetzt nicht so untypisch, wie wir das vielleicht empfunden haben.
Okay.
Es war natürlich, es fiel natürlich trotzdem raus. Es sollte ausfallen, weil Chuck und Rebecca irgendwie feine Leute sind und zum Essen Wein trinken. Aber ich glaube, diese Gepflogenheit, dass man irgendwie so ein Sixpack mitbringt und es dann irgendwie dem in Anführungsstrichen Herr des Hauses gibt, das ist natürlich, das ist durchaus üblich in Amerika so. Oder
das ist so eine legere Nummer irgendwie.
Genau, was ich aus den Filmen zumindest gelernt habe. Ich habe das auch nicht Klischee persönlich erlebt. Eigentlich. Ja, im Grunde ist es ein Klischee, aber es ist nicht so prollig, wie wir das vielleicht empfinden würden. Also wenn wir irgendwie zum, jetzt nicht gerade irgendwie bei Studenten, aber irgendwie, wenn wir in einem Alter wären von Chuck und Jimmy und dann jemand irgendwie ein Sixpack zu einer Essenseinladung mitbringen würde, das fänden wir dann doch sehr komisch, egal wie hochnäsig wir sind.
So, was für mich aus der Szene so ein bisschen rausgeht und aus der insgesamten Folge ist, dass es sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Zum Beispiel jetzt mit der Szene und dann kommt am Ende später nochmal eine Szene, die ähnlich gelegt ist, wo wir einen Anfangsstatus sehen und wir wissen, wie der Endstatus sein wird. Und die Frage ist halt, wie kommen wir von A nach B?
Das ist aber auch mal ganz dringend notwendig gewesen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr gehabt, die kommenden Folgen immer dieses Hin und Her zwischen Chuck und Jimmy wieder zu sehen, was ich die ganze Zeit in Staffel 1 einfach gesehen habe, weil das reicht einfach irgendwann nicht mehr. Das hat man irgendwann verstanden. Irgendwann will man den Jungen auch einfach nicht mehr sehen, sag ich mal. Da war ich ja in der letzten Folge schon froh, dass da mal wieder so ein Streit da mal wieder passiert ist oder immer so ein lautstarkes Argument, weil da einfach gar nichts passiert ist vorher in meinen Augen. Und jetzt ist zumindest das Potenzial da, dass es mich wieder interessiert, dass ich den Jungen nochmal sehe. Weil irgendwann muss der ja auch mal auserzählt sein, weil irgendwann ist er ja auch nicht mehr da. So. Und deswegen freue ich mich aber auch wieder auf die kommenden Folgen, wenn was das betrifft.
Das kann man halt genau erforschen, warum er zuerst so glücklich war und verheiratet und wo dann seine Frau hin ist und wo seine komische Elektrofühligkeit herkommt.
Mhm. Dieses von A nach B kommen ist natürlich bei so Prequel-Serien immer so eine Sache, weil einerseits will man natürlich nicht zu schnell voranschreiten, um dann nicht schon am Ende von Staffel 1 quasi dort zu sein, wo man bei der anderen Serie angefangen hat und dann irgendwie noch dann trotzdem eine zweite Staffel bekommt. Auf der anderen Seite, wenn dann die Serie abgesetzt wird, irgendwie unvorhergesehen und man ist auch mitten in dieser Erzählung, dann muss man das irgendwie schnell zu Ende bringen. Also da reitet man wahrscheinlich als Autor und als Macher der Serie immer in so einer sehr schmalen Grat, nicht zu schnell und nicht zu langsam voranzugehen. Wobei man ja jetzt noch mal aktuell sagen kann, ich glaube heute oder gestern kam die Meldung, Better Call Saul wurde um eine dritte Staffel verlängert.
Ja, also bei IMDb, ich weiß nicht, wie viel drauf man setzen kann, aber ist zumindest schon der Eintrag eigentlich für irgendwie Season 3 und die erste Episode quasi so ein Platzhalter.
Also ich kann die Argumentation verstehen, dass man natürlich gucken muss, dass wenn man eine neue Staffel dann noch produziert, dass man das dann irgendwie noch weitererzählen muss. Aber in dem Fall würde ich ja mal sagen, es gibt ja gar keinen Grund, warum man diese Chuck-Story nicht am Ende der zweiten Staffel komplett beenden sollte und dann sich was komplett Neues, einen neuen Strang ausdenkt, weil ja, das muss ja nicht die ganzen so wichtig ist der Typ ja eigentlich nicht. Also sind wir mal ehrlich. Wenn jetzt die Leute nicht sagen, oh mein Gott, dass ich Chuck jetzt in Staffel 3 nicht mehr hab, unseren allseits beliebten Charakter, der mich so unglaublich interessiert und auch für Breaking Bad so unglaublich relevant ist, hätte ich absolut nichts dagegen, wenn das Ding dann auch vernünftig nicht in die Länge gezogen wird.
Ich glaube, er wird so schnell nicht verschwinden, weil es ja schon Bestandteil der Story in Better Call Saul und muss halt irgendwie vernünftig dem Zuschauer erklären, warum denn diese Figur wie viele andere in Breaking Bad gar nicht mehr erwähnt wäre. Also, ne, klar, warum, aber muss es halt dem Zuschauer irgendwie glaubhaft verkaufen, dass das passt.
Und ich glaube, von dieser Argumentation, der Charakter ist für Breaking Bad nicht relevant, deswegen ist er für Better Call Saul auch nicht relevant oder weniger relevant, das halte ich für wirklich unwichtig, weil es gibt so viele Charaktere, die wir in Better Call Saul für wichtig halten. Kim, hier HHM, hier Howard. Und die tauchen ja auch nicht alle in Breaking Bad auf, sind trotzdem wichtige Charaktere für die Serie. Ja, und ich glaube, gerade Chuck, das ist der Bruder von Jimmy, das ist der Bruder vom vom Protagonisten. Und obwohl er viele von uns nervt, obwohl er unsympathisch ist, haben wir doch auch in einer der letzten Folgen gesehen, dass Jimmy immer noch sehr viele Gefühle für ihn hat, als er da bei ihm wacht, als er auf der Couch liegt. Ich weiß nicht, welche Folge das war.
Das war die letzte Folge.
Das war die letzte. Genau. Da hat man ja noch gesehen, dass, obwohl sie sich beide eigentlich nicht ausstehen können, beide doch noch so eine brüderliche Anziehung haben. Also, dass man, obwohl man sich nicht mag, trotzdem aufeinander aufpasst. Und da jetzt einfach Chuck am Ende der Staffel irgendwie rauszuschreiben, das käme doch sehr, sehr unerwartet und wäre dann auch sehr, von wo die Serie jetzt ist und jetzt zu sagen, ab Staffel 3 ist er nicht mehr dabei, da müsste man doch jetzt sehr viel biegen und brechen.
Wobei ich bisher auch eher unzufrieden bin mit den Auftritten, die Chuck so diese Staffel hatte. Also von den anderen, finde ich, also hatte er den schwächsten Part von allen, die so aufgetreten sind. Weil irgendwie, er war zwar da, aber was sollte das jetzt, habe ich mir oft gefragt. Ja, er war halt da irgendwie und hat irgendwas gemacht, aber das hat manchmal irgendwie gar nicht so richtig Relevanz gehabt oder die Story nicht so richtig vorangetrieben oder naja.
Er ist also auf jeden Fall natürlich jetzt nicht so ein likable Charakter. Ich meine, das ist natürlich auch klar so. Er ist ja jetzt nicht der Sympathieträger Nummer 1. Also ich meine, meiner Meinung nach, es kann gerne funktionieren, aber da müssen sie sich halt echt ein paar Sachen dann ausdenken wie das jetzt. Also, dass man wirklich dann irgendwie was Neues über ihn erfährt und dass das nicht immer dieselbe Situation ist, wie man wirklich jetzt über längere Zeit hatte. Einfach dieses Hin und Her und er vertraut ihm nicht und gönnt ihm nichts und dieses Verzeihen und dann wieder streiten und dann wieder dieses Hin und Her. Da muss einfach eine Entwicklung irgendwie da sein, sonst irgendwann hat man es halt verstanden so.
Und dann aber wieder die Firma erfahren und beim Board-Meeting
genau. Jimmy wieder auf und die Finger und dann geht er wieder zurück. Genau.
Aber ja, so
das ist ja ein guter Turn jetzt.
Aber so funktioniert doch die Serie. Die ganze Serie ist doch sehr langsam, sehr
entspannt. Soll
man sagen, überlegt erzählt. Ja. So will ich das nennen. Also gerade, ich finde es gerade gut, wie Chuck sie, also man muss ja sagen, okay, in den letzten Folgen war er weniger präsent, aber gerade diese Folge war doch sehr stark präsenter am Anfang und am Ende und hat dort sehr wichtige Entwicklungen vorgenommen, auch mit den anderen Charakteren. Und auch man hat auch viel über die Welt erfahren. Und bei den anderen Sachen finde ich es gut. Er ist so ein bisschen wie so das allsehende Auge, was über Jimmy schwebt und ihn immer nur so beobachtet. Und Jimmy weiß genau, was er denkt. Und er ist einfach durch seine Präsenz bringt er ja Jimmy schon aus der Fassung oder provoziert ihn. Und ich finde das gut, dass man da nicht so viel einfach, also dieses, Show, don't tell. Also es wird sehr viel gezeigt. Die Beziehung entwickelt sich sehr viel einfach nur durch Szenen, wo Chuck fast stumm ist und einfach nur beobachtet. Aber diese Präsenz hat ja auch schon eine Wirkung.
Ja. Ich möchte mal
überleiten. Ja, sollten wir weitergehen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sitzen wir morgen früh.
Genau, sind wir wie bei Better Call Saul drauf.
Es folgt das Intro. Und
was mir übrigens die Frindheit ganz schön kaputt gemacht hat.
Ach, mit diesem.
Ich habe nämlich davor nicht drauf geachtet, dass das einfach so abreißt.
Ja, der Originaltrack ist tatsächlich so, dass. Also, man hätte das noch schöner schneiden können mit so einem kleinen Fade-Out. Nicht so harter Cut, aber das Originallied ist tatsächlich so 2 Sekunden später fängt einer an zu singen. Also. Aber ja, ich weiß, was du meinst und ich hasse Holgi auch jedes Mal.
Ja. Alexandra hat's erzählt.
Wir kommen dann gleich zu der. Ich habe hier die Wikipedia vor mir offen, deswegen weiß ich das. Smile, oder hast du die auch offen?
Ich habe IMDb. Du meinst Aaron? Oder was? Worauf willst du hinaus?
Nee, ich dachte, du wüsstest nicht, was jetzt als nächstes kommt.
Achso, das
habe ich mir aufgeschrieben.
Jimmy sogar. Wieder in seinem Büro sitzend und es.
Nein, sorry.
Genau, ist irgendwie einer der letzten da, so relativ spät, und sein, ja, seine Begleiterin kommt hinein.
Seine Wachhündin.
Ja.
Ja.
Die ist übrigens sehr creepy, die Frau.
Ja, die ist irgendwie komisch. Also für die Rolle super gecastet, muss man nur sagen. Das ist sehr passend.
Hm.
Ich habe ja auch lange gebraucht, so rauszufinden, was will die jetzt? Hat die sich jetzt in ihn verschossen oder was soll das jetzt werden?
Ja, und dann merkt man ja relativ schnell, sie soll so ein bisschen der Wachhund sein. Erklärt erstmal, wie die Layout-Regeln bei Davis und Maine sind. Wie war es? Roman Numerals müssen alle groß geschrieben werden. Nach jedem Punkt machen wir ein doppeltes Leerzeichen. Ja, sind natürlich so Regeln, die man beachten muss, wenn man in der Firma arbeitet.
Ja, und dann sagt er so, Moment, ich mach das seit 4 Jahren und sie seit, 2 Jahren? Und ja, also diese typische, ich hatte das jetzt auch, dass mein Schichtleiter auf Arbeit ja gefühlt jünger ist als ich und es mir ein wenig schwer fällt, ihn als vollständige Autoritätsperson anzusehen. Und ist es ja jetzt so ähnlich, dass so jemand, der ja mit noch nicht so lange dabei ist, dem anderen, also dieser Branche noch nicht so lange dabei ist, jemand anders was diktieren will, sozusagen. Und ja, dann denkt man ja so, ist jetzt erstmal so, und schlagen dann, wollen irgendwie das dann gemeinsam korrigieren, ne? Irgendwie nochmal drüber schauen.
Darf ich bei Ihnen nochmal drüber schauen?
Und er sagt so, ja, ich komm gleich. Oh, Entschuldigung. Und sie geht vor und er haut dann einfach mal ab.
Ja.
Ja.
Verständlich. Das war die Szene. Ja, das war so das Setup jetzt für das, was, also ich nehme an, dass die Figuren uns noch mehr vorkommt, und ja, auch noch in der Folge kommt es ja noch mal vor.
Ich glaube auch.
Wo die Szene ja auch eher nur irgendwie eine Vorbereitung war. Also ich habe das, was danach kommt, noch mit in die Szene rein gerechnet, weil es geht ja trotzdem noch weiter mit, was Jimmy an dem Abend noch weitermacht.
Genau.
Ja, dann wechseln wir von der einen Anwaltskanzlei in die nächste und sitzen wieder bei Hamlin und Gremlin in der Wüste.
Du meinst Hamlin und Maine, oder wie heißt der vierte?
Hamlin McGill.
Ah, genau, Hamlin McGill.
Ja.
Und wir gehen ins Dungeon, ins Document Dungeon.
Okay.
Oder?
Ja. Also ja,
genau.
Im Deutschen wird es die Wüste genannt.
Wie die Wüste?
Ja, also da wird dieser Ort als in die Wüste geschickt. Also Menschen.
Nee, Document Dungeons ist kein Begriff aus der Folge, aber das haben die beim Better Call Saul Insider Podcast haben sie es so genannt.
Achso, also das ist da so.
Nee, das ist einfach im Englischen wird einfach Doc Review genannt.
Ja,
nee, aber. Haben dieses, sie aber auch ein Set hingebaut,
was die Leute da machen, das. Ja. Sitzt da mit 2 anderen noch irgendwie zusammen?
Genau, 2 wesentlich jüngeren dynamischen Anwälten oder wahrscheinlich so, wie nennt man die?
Angehende?
Legal Aid, Anwaltsanwärter. Und ja, sie markieren.
Es läuft übrigens im Hintergrund, das fand ich etwas verstörend, so ja, Hip-Hop Musik, so halt amerikanische und ja.
Ja, ist halt, wenn man
nicht so deine Musik, ne?
Ich habe mal eine Frage, findet jemand die Kim mittlerweile eigentlich mal sympathisch oder irgendwie empathisch oder irgendwie.
Wieso super? Doch, natürlich.
Ich habe die nie unsympathisch gefunden.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Beziehungsweise ja. Sie ist ja, immer relativ distanziert doch zu Jimmy gewesen. Das ist natürlich ihre Charaktereigenschaft so, was sie aber auch irgendwie so ein bisschen sympathisch macht, dass sie halt nicht so ein Klischee-Mensch ist, sag ich mal, ne? Also jetzt nicht so, oh mein Gott, also, du bist der Beste der Welt, so.
Also wir sehen sie ja hauptsächlich in ihrem Arbeitsumfeld und da finde ich halt schon super, dass sie einfach mal act professional macht, also dass ja, sie sehr darauf bedacht ist, professionell rüberzukommen, dass sie das auch will und das auch sehr vom Privaten zum Beispiel dann trennt.
Ja, ja, ihr Beruf ist ja auf jeden Fall sehr wichtig, ihre Karriere.
Und dass sie jetzt distanziert sich verhält, ist natürlich klar. Also ja, jetzt hat sie ja gerade keine Sympathien für irgendjemanden.
Ja, verständlich.
Ja, das stimmt.
Ja, die beiden sagen ja, es ist schon irgendwie 22:30 oder so und die gehen dann mal, kommst du und sie, ja, ja, ich komm gleich und bleib dann aber offensichtlich doch noch länger. Hm. Sie hatte ja irgendwie in der letzten Folge gesagt, sie hat irgendwie so und so viel Stunden an Arbeit aufzuholen, ne? Wie war das?
Ja, so billable hours. Aber ich glaube, sie will jetzt einfach nur beweisen, dass sie hart arbeitet und ja, sich wieder hocharbeiten.
Ja.
Jimmy kommt dann und schlägt ihr halt vor, sie solle die Firma verklagen wegen Extortion, nennen sie das im Englischen? Wie nennen sie das im Deutschen?
Wie war denn das? Ja.
Ja, einfach Misshandlung oder hier falsche Behandlung am Arbeitsplatz.
Ja, unangemessene,
Beschäftigung.
Ja, Form von Ausbeutung halt auch.
Ja, genau, Ausbeutung. Und,
geiler Plan, verklag die Firma, bei der du arbeitest.
Ja, sie könnte natürlich recht bekommen, also gerade nachdem diese Geschichte mit, wo sie die Kunden ranholt und dann trotzdem immer noch in Interview ist, ich glaube, dann hätte sie sogar vor Gericht eine Chance, aber es ist natürlich karrieretechnisch Selbstmord.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja, und sie sagt dann ja, ich grab mich hier selber raus. Ich mach das hier ganz alleine und will natürlich auch so ein bisschen, also natürlich ihr Stolz und auch ihr Ehrgeiz, das wirklich alleine zu schaffen und sich da alleine wieder hochzuarbeiten, was sie ja auch schon gemacht hat. Also sie hat ja irgendwie als Intern angefangen und hat sich dann hochgearbeitet und ist halt so sehr ehrgeizig und sehr, sehr ja, stolz auf ihren Erfolg.
Da war auch ein schöner Seitenhieb drin auf dieses Damsel in Distress-Ding, wo sie dann sagt, du willst jetzt ankommen hier als Ritter in strahlender Rüstung und mich retten oder was? Nee, 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 das mache ich schon selber.
Genau.
Tja, nächste Szene ist, wir sehen Jimmys tollen Kaffeebecher.
Ja,
Second Best Lawyer. Kommt wieder rein bei
Aaron.
Wie heißt die Firma? Ich vergesse den Namen schon wieder.
Davis Main,
ja. Und fragt Omar, heißt sie übrigens, hat bisher noch keinen Nachnamen.
Sie heißt doch nicht Omar.
Nein, er.
Achso, genau. Ah, okay, die Figur.
Ja, klar. Sekretär, da. War aber nicht sehr kreativ, der Schauspieler heißt nämlich auch so. Ja, und fragt, ist Aaron schon da? Ja. Und ja, steht da bereit wie so ein Wachhund und er fängt dann an mit einer Ausrede und erzählt ihr irgendwie, er hätte sagen wir mal Schwierigkeit mit seinem Schließmuskel.
Ja, und sie ist aber auch sehr professionell und sehr abgebrüht und sagt einfach, ja, machen wir das jetzt oder nicht? Und dann fangen sie halt an, also auch keine irgendwie, sie hält ihm das jetzt nicht vor, sondern sagt, okay, jetzt machen wir mal weiter. Und sie hat wahrscheinlich auch so ein ernsthaftes Interesse, ihm zu helfen. Und ihm auch zu helfen, sich an die Regeln zu halten.
Weiß ich noch nicht. Das
glaubst du nicht, dass sie da wirklich ernsthaft will, dass Jimmy da irgendwie das schafft? Aber was wären dann ihre Motive?
Ja, kann ich noch nicht einschätzen. Also sie ist auf jeden Fall auch so verkniffen wie Chuck und ihr Chef von Davis and Main, so muss alles nach Vorschrift gehen und so, das sehen wir ja später noch. ja, nächste Szene ist, wie wir dann Kim sehen, die ständig am Telefonieren ist. Und da finde ich sehr schön, man sieht immer wieder, was man ja so ein bisschen kennt, so dieses typische, es, die Person spricht, aber das im Bild spricht sie noch nicht. Also so der Ton wird quasi so ein Stück vorgezogen.
So ein Voice-Over.
Voice-Over-mäßig, genau. Und dann kommt aber Schnitt und dann sieht man kurz die Szene und ja, versucht quasi Werbung zu machen für HHM bei anderen möglichen Kunden.
Mhm. Und ich fand es interessant, dass man dafür in öffentliches Treppenhaus von der Firma geht und da rumtelefoniert, gerade wenn es irgendwie eine geheime Aktion sein soll.
Naja,
aber das fand ich jetzt auch
keine geheime Aktion.
Ja, fand ich jetzt auch nicht allzu störend, aber fand ich halt interessant, so war mal was anderes, als jetzt so ein Büro zu zeigen oder sonst irgendwas. Ja, ne?
Zwischendurch sagt sie auch, ach hier, ja, die kenne ich, wie hieß die Firma? Da die Anwälte von Sandpiper.
Keine Ahnung.
Da auf jeden Fall, der Name fällt auch so, sagt sie, ah, ja, kenne ich, haben wir mal getroffen. Und ich als Zuschauer so, ja, kennen wir schon.
Ja. Auch diese, so, nee, ich hab gerade einen Freund und ja, ruf einfach am Hauptdesk an. Also sehr schöne Pocket, also nennt man ja irgendwie Taschendialoge.
Hm.
Schönes Insider-Wissen aus dem Better Call Saul Insider-Podcast. Sie wollten diese ganzen Szenen erst ohne Ton drehen. Also auch komplett nur mit nicht Musik. Auch komplett keinen Ton aufnehmen. Und dann hat halt Kelly Dixon, die das ja schneidet, hat gesagt, also wenn es so Sachen ohne Ton aufzunehmen, das sollte man nur machen, wenn man sich absolut sicher ist, dass man den Ton auch nicht hinterher braucht. Mhm. Und dann haben sie es mit Ton aufgenommen und auch diese ganzen Taschendialoge oder Pocket Dialogs. Und jetzt haben sie sie ja doch verwendet. Also anscheinend hat man sich da nochmal umentschieden.
Hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Und das sieht immer noch besser aus, als ja, da vielleicht dann doch Musik zu überlegen, drüber zu legen. Und dann hat aber jemand halt trotzdem was erzählt. Und das sieht dann wahrscheinlich besser aus, als wenn nur jemand so getan hat, als wenn er spricht sozusagen.
Die Szene mit den Anrufen ist ja auch zweigeteilt. Das passiert ja zweimal. Bei der ersten Szene sehen wir ja quasi nur das Treppenhaus und da ist es ja noch still, da hört man es ja nur reden.
Mhm.
Und dann beim zweiten Mal, da finde ich es aber besser umgesetzt mit der Musik dann noch. Ach, und dann wechseln sie auch mal so die Location, dann sitzt sie mal in dem großen Konferenzraum und dann mal an der Treppe. Ich finde auch interessant, dass sie da mal eine andere Art und Weise gebracht haben, Sachen aufzunehmen. Quasi so durch die Glasfront durch, wo sie ihre Post-its ranklebt. Und man hat es nicht noch nie gesehen, aber es ist trotzdem halt interessant, dass sie es auch mal so machen.
Was ich auch interessant finde, ist, dass sie dieses Schema einer Montage aufbrechen. Also bei einer Montage ist ja entweder so, erst viel Misserfolg und dann das Letzte ist dann der Erfolg.
Ja.
Oder nur Misserfolg und das bleibt dann auch so. Aber hier haben sie ja so eine Mischung gemacht, auf der einen Seite, okay, wir haben erste Montage, wo sie Misserfolg hat, dann nochmal ein paar Szenen dazwischen und dann nochmal eine Montage, wo sie am Schluss Erfolg hat. Also um so wirklich auch zu verdeutlichen, dass sie sich da viel Mühe gegeben hat und viel Arbeit reingesetzt hat.
Ich finde auch das Lied schön, was sie da im Hintergrund nehmen. Das ist ja, glaube ich, eine mexikanische oder spanische oder was auch immer Version von I Do It My Way.
Ja. Ist dann bei der zweiten Szene, ne, wo sie dann nochmal
telefoniert. Ja, genau. Wann kommt jetzt
die nächste Szene ist, wie sie
in
dieses Archiv geht und wir sehen, okay, sie ist da tagsüber in dem Archiv nicht allein und da sitzen noch mehrere, die da halt normal ihre Arbeit irgendwie verrichten und da irgendwie Sachen recherchieren oder halt die da irgendwie normal für diesen Archivquatsch zuständig sind, keine Ahnung. Und dann war noch eine so, irgendwie war Hause, so, ja, war toll, gab, also nicht irgendwie Hühnchenfrepp oder sowas und, ja, genau, dann sehen wir Mike, der telefoniert mit seiner Schwiegertochter,
ja.
Ja, Schwiegertochter. Die jetzt wohl erstmal auf seine Kosten in einem Hotel irgendwo untergekommen sind. Und die,
ja, er hatte jetzt Geld.
Genau, Kleine planscht da im Pool rum und sagt noch, ach, geh mal schön mit ihr abends essen, führ sie schön aus und so. Und dann sagt sie noch, wie ist, kommst du mal vorbei? Also, nee, sie soll mich so nicht sehen. Hier ist sie, Kate.
Kaylee.
Sie dreht er sich wieder auch mit dem ganzen Gesicht zum Zuschauer sozusagen und denkt so, ja, ist besser. So würde ich meinen Opa auch nicht sehen wollen.
Und hat er die Story mit dem Autounfall erzählt, oder?
Genau, und sagt dann noch so, ja, mein nächstes Auto wird ein Auto mit Airbags sein. Und ja, ist zu sehen bei seinem Daytime-Job, da Parkwächter.
Und dann kommt eine meiner Lieblingsszenen der Folge.
Genau, Jimmy fährt, Jimmy kommt angefahren.
Er wird gefahren.
Er wird gefahren, genau, stimmt. Er wird gefahren von Aaron und verkauft dann der Aaron den guten Mike als seinen Opa.
Ich find's so schön. Also ich habe ja dann überlegt, man sieht ja schon, wie sie dann reinfahren, und ich habe überlegt, ignoriert sie ihn einfach oder was macht jetzt Jimmy? Und dann sind sie ja fast schon dran vorbeigefahren. Ich gedacht, okay, jetzt er tut so, als würde er nicht kennen.
Ja.
Und dann sieht er ja erst das Gesicht von Mike und dann dreht er sich wirklich so ernsthaft erschrocken um und sagt, hey, und dann sagt er nicht irgendwie so, oh mein Gott, was ist mit dir, sondern what the fuck happened to you? Also wirklich so auch Ausdrücke, die ich mit meinem Opa nicht verwenden würde. Also ist wahrscheinlich auch nicht sehr glaubhaft dann rübergebracht, dass sein Großvater ist.
Ja.
Aber ja, sehr schöne auch Reaktion, sehr schöne Schauspieler,
vor allem von Bob Owen. Im Deutschen auch siezt.
Ach so.
Ah, okay. Mhm. Das ist natürlich wahrscheinlich die Problematik der deutschen Synchro, dass man nie weiß, ob die sich siezen oder duzen sollen.
Ja.
Ich fand's, obwohl es so eine kurze Szene ist und ja, immer wenn Bob und ja,
Mike,
ja, wer heißt der?
Mike.
Der Schauspieler von Mike.
Jonathan Banks.
Und Jonathan Banks hier eine Szene zusammen haben, das ist einfach immer interessant irgendwie. Da stimmt die Chemie.
Auch so schön, wie er praktisch so als seinen Opa irgendwie vorstellt, oder? Oder wie war das, ne? Und dachte ich so, aber Mike ist doch mein Opa. Er soll doch mir gehören.
Ja, nein. Dann sehen wir mal wieder eine Figur aus der ersten Staffel. Die Empfangsdame bei diesem Gericht. Und er sagt so, ach, erstmal sagt sie, ach, sie wieder. Und so, ja. Und fragt nach Termin quasi. Und sie sagt so, ja, nee, es...
sagt dann, könnten wir Freitag um 10, bevor er das Trinken anfängt.
Ja.
Und dann will er sie mit einem, wisst ihr, was das ist, was er ihr da reicht?
Nee.
Das ist ein Beanie Baby.
Okay, was ist das?
Das sind anscheinend, jetzt nicht mehr so, glaubst du, in den 80ern, 70ern war das so für Sammler. Also es gab so Leute, die haben halt so Beanie Babies gesammelt. So, und dann gab es halt so, ja, nicht Teddybären, also so jemand, da hat es einfach jemand erfunden. Das ist wie, keine Ahnung, wie Leute Hummelsfiguren sammeln.
Ja.
Habt ihr ja auch schon in der Serie hier, dieser Alpine Shepherd Boy.
Auf jeden Fall guckt die Dame im Empfang mit großen Augen nach dem Motto so.
Genau, man sieht da ja auch im Hintergrund, wie ganz viele andere dieser Figuren dort stehen.
Okay, ja.
Ja, also nicht auffällig, aber man sieht's. Und dann schreit Aaron ein.
Sie hier. Genau, und Aaron sagt so, was soll das? Das ist ja Bestechung und das so läuft das hier, man tut den Leuten einen Gefallen und so.
Ja.
Also ich werde auch noch auf der Seite so, also Bestechung.
Ja.
Doch, ist es aber schon, ja.
Es ist, es, man könnte dafür, und das ist, glaube ich, das, was Aaron stört, Jimmy könnte dafür belangt werden. Also ja, ich glaube genau. Wirklich, dass das sowas ist.
Also wenn du es drauf anlegst, dann ja, genau.
Ja, also ich habe das zufällig heute, war irgendwie Verhandlung im Berliner Abgeordnetenhaus und der Lauer hat eine Rede gehalten und dann hat er irgendwie erzählt, also Polizisten dürfen noch nicht mal einen Tee geschenkt annehmen.
Ja.
Und ich glaube, das sind solche Regeln wirklich auch in so amerikanischen Gerichtshäusern wahrscheinlich sehr streng.
Ja, in meinem ehemaligen Job habe ich auch mal so das eine oder andere bekommen und streng genommen hätte man davon gar nichts annehmen dürfen, ja. Beziehungsweise dann bei dem Chef halt abgeben sollen, sondern
nur so, ja, hier habe ich bekommen. Aber diese Praktiken stellenweise in gewissen Geschäftsfeldern, also gerade wenn es jetzt nicht irgendwie Beamten sind, sondern du irgendwo in der Dienstleistungsbranche arbeitest, da finde ich das vollkommen legitim, da was anzunehmen. Also
ja, du hast dann halt dann vielleicht das Problem, dass dann der irgendwann sagt, so, ich habe ihnen ja immer irgendwie Schokolade zugesteckt, jetzt tun sie auch mal was für mich oder so.
Ja, da geht's ja wahrscheinlich dann, also gerade bei Ärzten kennt man das ja, dass dann Pharmafirmen dem Ärzten irgendwie was war ihre Tochter, die reitet doch so gern und vielleicht möchte sie ja so ein Pferd haben. Also solche, also da geht's ja wahrscheinlich dann auch um größere Summen, auch in der Dienstleistungsbranche oder der, muss man natürlich dann mit sich selber ausmachen. Ja. Also, ob man sich da quasi, moralisch korrumpieren lässt oder nicht.
Ja, danach.
Wobei ich mir da nicht sicher bin, was da der Antrieb war von Aaron, ob sie das wirklich aus tiefstem Herzen macht, weil sie denkt, dass das moralisch falsch ist, oder ob sie einfach so eine Prinzipienreiterin ist und sagt, naja, das ist hier von der Law verboten und was gesetzmäßig verboten ist, das können wir ja nicht machen.
Ja, das ist ja Auftrag, das ist nicht Prinzipienreiterei, das ist einfach nur Pflichtbewusstsein oder Regelbewusstsein. Sie sagt, das ist verboten und das macht man einfach nicht.
Ja, danach geht's weiter mit einer bekannten Szenerie der Toilette da. Und dann kommt, haben wir den in Staffel 1 schon mal gesehen? Ich habe überlegt.
Nein, haben wir nicht.
Ich habe überlegt, ob das nicht der hier aus der ersten Staffel war, der immer hier Petty with the Briar.
Das war, glaube ich, ein anderer, oder? Bin mir nicht sicher. Ja,
das könnte auch ein anderer
sein.
Aber
so wie er dann reagiert, sagt so, also sie kennen sich offensichtlich und er sagt dann, ich habe gehört, sie ist bei der Kanzlei und Davis ist in Maine und er flippt voll aus und also.
Ja, don't tell me, John Carr.
Ja, genau, sagt so, also flippt halt voll aus und ich so, voll gut und man weiß halt so, naja, so gut dann auch nicht, ne, und was du gerade gesagt hast, sie haben einen Firmenwagen bekommen, bestimmt ein Deutscher, ne?
Genau. Warte kurz, ich schaue es gerade nach. Hier, da ist DDA Oakley. Und warte mal, Nacho. Doch, er kam schon vor. In Nacho und Micho, also in Folge 2 und was ist, welche ist Nacho? Genau, Folge 2 und 3 kam er vor.
Ah, ja, dann muss ja halt auch dieser Petty with the Briar Typ sein.
Ja, das, genau, hier steht's auch hier. Hier, Quotes steht Petty with a Briar.
Ja.
Okay, ja, genau, das ist genau der. Und das finde ich.
Ich fand die Szene sehr lustig.
Wie habt ihr das interpretiert? Wozu war die da?
Ja.
Ich stehe auch so ein bisschen ratlos
da. Ja, ich weiß nicht, also so. Naja, dass Jimmy schon so ein bisschen aufgestiegen ist, aber wir wissen ja selber, so rosig läuft es ja dann doch nicht für ihn. Wie die anderen.
Naja, rosig, oder? Also ihm geht's ja gut. Besser.
Ja.
Und. Er hat es ja eigentlich besser gut. Geht,
ist halt die Frage. Weil naja, er hat sich gerade big time verschissen und jetzt muss er erstmal gucken, wie er wieder irgendwie
Also der Typ tut ja so, als wenn Jimmy bei dem Apple der Anwaltskanzlei wäre. So kommt es für mich rüber.
Nee, einfach aus der Sicht von DDA Oakley so. Dass das natürlich wesentlich besser ist, diese Anwaltskanzlei, als in so einem Gerichtshaus zu arbeiten.
Ja, stimmt. Ja.
Und ist auf alle Fälle interessant, den letzten Schnitt, wo er rausgeht, dann schon und so sagt, that lucky bastard, und Jimmy guckt ihm so ein bisschen betröppelt hinterher und die Tür geht langsam zu.
Ja, ich glaube nicht, dass es betröppelt war. Ich glaube, diese Szene war dazu da, um Jimmy vor Augen zu führen, wie gut er es eigentlich hat. Und dass diese Probleme, die er hat, also gerade diese Probleme bei Davis und Main lassen sich ja sehr leicht ausbügeln, indem er sich wirklich an die Gesetze hält. Also er kann da sehr viel wieder gut machen und kann dann auch weiter aufsteigen. Ich glaube, das war so ein Realitätsabgleich für Jimmy.
Ja, so kann man es auch lesen. Ich hätte jetzt zwar gedacht an den Realitätsabgleich im Sinne von Erwartungen von außen, die man hat, wenn was so eine Firma mit sich bringt und das, was es dann halt wirklich zum Teil auch für Probleme mit sich bringen kann.
Danach kommen wir wieder zu der zweiten Telefonieszene mit Kim und der besagten musikalischen Untermalung. Beziehungsweise wieder so ein bisschen wechseln. Diesmal Treppenhaus, so aus einer anderen Perspektive, dann Parkhaus, irgendwie Waschraum sehe ich hier zwischendurch, oder was ist das?
Was meinst du?
Na, die Locations da, wo Kimi irgendwie, ist das hier neben einem Thumbnail?
Du musst ein wenig lauter reden, ich höre dich kaum.
Mach mich mal hier im... Na, also diesmal haben wir ja nicht nur die eine Stelle da im Treppenhaus, sondern so mehrere Orte, an denen sie gezeigt wird.
Ja.
Und
Parkhaus, im Konferenzsaal.
Auch für verschiedene Wetter, so mal wieder. Also
ja.
Scheint sich irgendwie entweder auf den ganzen Tag irgendwie hingezogen haben oder mehrere Tage.
Wahrscheinlich mehrere Tage. Also ich nehme an, dass das so mehrere Wochen darstellen soll.
Hm.
Oder wenigstens mindestens eine Woche. Und dann zieht sie ja die Bank an Land.
Oder? Ja, Mesa Verde. Habe ich mir da aufgeschrieben.
Ja. Also ist nochmal irgendwie. Genau, noch irgendwie einmal nochmal eine Szene zwischendurch, wo sie wieder ins Archiv zu sehen ist.
Ja, also müssen wir es ja auch nicht so genau durchgehen. Genau.
Ja, auf jeden Fall finde ich die letzte Einstellung sehr, sehr schön.
Diesen Freuden, ja, die Bildeinstellung,
ja, genau.
Freudentanz fand ich toll. Das
genau, das ist irgendwo im Keller und dann freut sie sich und dann und dann kommt wahrscheinlich die beste Szene in dieser Folge. Erstmal kommen die da alle an und schmieren sich alle Honig ums Maul, irgendwie, mein erstes Konto war bei eurer Bank und da war ein Cowboy auf dem Sparbuch.
Bekannter und Schauspieler übrigens.
Wer? Welcher?
Der ältere Herr da, den ich den erst überlegt habe, so,
Kopf.
Den kenne ich, der ist aber alt geworden.
Wer ist das?
Hast du gerade kennt einen? Man aus als Polizeichef oder Chefermittler aus CSI Miami. Rex Lynn heißt der. Also Rex Lynn. Rex Maynard Lynn.
Ah, Rex
Lynn. Hat in
den kenne ich, genau.
Unchained mitgespielt. Okay. Rush Hour und ja, also kann man schon kennen.
Ich fand dieses Rumgebauchpinsel ja ein bisschen strange, aber ist das wirklich so Ami-Business-Sprech?
Das macht man auch wahrscheinlich in deutschen Anwaltskanzleien so.
Ja, das macht man
so. Man will halt das ist ja so ein Kundengespräch und geht jetzt darum, den Klienten zu sichern. Und das ist einfach, ja, Verhandlungstaktik. Das ist wahrscheinlich jeder gute Verkäufer im Geschäft kann sowas. Und Ja, und dann wir sehen gar nicht die Verhandlung, sondern wir sehen, springen zum Ende und sie verabschieden sich wieder. Und Kim wartet jetzt natürlich auf ihre Lorbeeren.
Ja.
Und dann sagt halt Howard, sagt Howard so, ja, wir müssen jetzt anfangen, irgendwie ein Team zusammenzustellen. Das ist hier mehrere Jahre Arbeit für HHM. Und dann will sie sich so selber ins Spiel bringen. Und er sagt dann, ach ja, du hast ja genug in Doc-Review zu tun, gib das mal dem und dem. Und also wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube, war auch für mich, als ich es gesehen habe, wirklich enttäuschend. Also ich war dann mit enttäuscht.
Ja, ich war auch so, was?
War es dann wirklich... wir sind ja wirklich mit ihr durchgegangen. Also diese zwei Montagen, wir haben sie sehr lange in Doc-Review gesehen, aber sie sind ja mit ihr den Weg mitgegangen und alles für dieses, für nichts sozusagen.
Ja, genau. Es ist also wirklich so richtig so undankbar. Also ich habe auch, als ich das geguckt habe, sag ich so, ja, Arschloch.
Wir haben jetzt schon so verschiedene Szenen genutzt, um verschiedene Personen zu betrachten über die letzten Folgen, und da würde ich jetzt noch mal kurz den Fokus auf Hamlin the Gremlin legen. Was sagt er zu seiner Performance da jetzt? Also nur kurz zu mir. Also ich hatte ihn eigentlich in der ersten Staffel größtenteils als unsympathisch verstanden, dann hat er irgendwie Sympathien gewinnen können, wo er gesagt hat, ja, ich war ja nicht der treibende Kalt, es war ja Chuck, der dich nicht hier wollte und so weiter, aber jetzt hat er das komplett wieder mit Arsch eingerissen.
Ja, genau, ging mir ähnlich, ist so ein bisschen sympathisch wurde und jetzt wieder so, ja. Florian?
Ja, bitte?
Wolltest du noch was dazu sagen?
Da war gerade
haben Sie auch eine Meinung?
Kurzer Lag. Deswegen konnte ich das jetzt gerade nicht verstehen, was du gesagt hast.
Ob du gerade mit Chuck sympathisieren kannst oder eher nicht? Chuck.
Es geht um Howard.
Ja, also am Anfang, ich teile da eigentlich eure Meinung. Am Anfang konnte ich mit ihm halt recht wenig anfangen. Dann war er doch vergleichsweise fair, aber ich bin mir halt jetzt immer noch nicht ganz sicher. Also ich meine, dass sie halt jetzt versetzt wurde, ist ja eigentlich auf Chucks Mist hauptsächlich gewachsen, würde ich jetzt so sagen.
Ja.
Aber jetzt dann diese Entscheidung, halt sie darauf nicht anzusetzen, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich seine wirkliche Entscheidung war oder nicht, weil jetzt später kommt der Chuck wieder und nähert sich ihr ja wieder an, deswegen kann ich das jetzt nicht so wirklich klar deuten, so.
Erstmal sehen wir dann noch Howard bei Chuck wie ihn irgendwie besucht und die sich da so ein bisschen was trinken und
quatschen, genau, sie ne? feiern. Sie feiern den neuen Klienten.
Ach, genau.
Und dann sagt halt Howard so, ja, Kim feiert doch jetzt bestimmt auch, jetzt so sie aus Doc-Review raus ist und Howard, genau, Chuck sagt das und Howard sagt dann, ja, ich feier's noch nicht. Er ist sich dann noch unschlüssig oder er will das nicht so richtig jetzt quasi für diesen Sieg belohnen. Wo man halt schon merkt, Chuck denkt noch so in diesen alten Regeln. Er denkt, okay, sie hat was Schlechtes gemacht, sie wird bestraft und sie hat jetzt was Gutes gemacht, jetzt wird sie dafür wieder gelobt. Also wirklich diese ganz knallharte Meritokratie. Also einfach, wenn du was Gutes tust, kommst du voran, wenn du was Schlechtes tust, bleibst du halt auf der Stelle. Und Howard hat halt immer noch so, hat das merkt man jetzt hier ganz deutlich, noch so ein tieferes Problem mit Kim und dieser ganzen Kim und Jimmy Geschichte. Also bei ihm geht's nicht nur darum, dass Kim irgendeinen Fehler gemacht hat, sondern er hat da wirklich auch einen persönlichen Groll gegen sie.
Ja, dann sehen wir, wie Chuck früh morgens bei Hamlin
und Gremlin.
HHM.
Hamlin, Gremlin und McGamlin.
Nein. Und ich dachte erst so, was ist das jetzt für eine Szene? Und ich dachte erst, der macht da irgendwie Feierabend quasi, so alle Lichter aus. Und dann dachte ich so, nee, das ist ja alle aus. Und dann sieht man irgendwie Chuck kommt mit so einem, ja. Naja, Karre jetzt nicht so halt Auto, aber das Auto selbst etwas heruntergekommen, so klang es jedenfalls. Und ja, aber so arbeitet jetzt nicht nur bei HHM irgendwie so ein paar Stunden, sondern fährt auch selber mit einem Auto dahin.
Ja, fährt er nicht selber. Ja? Er wird ja gefahren.
Ja?
Von seiner Hilfe.
Nee.
Ich dachte, das wird.
Nee,
fährt er selber. Gefahren.
Ja.
Ah, okay.
Ja, noch, warte mal. Jetzt guck gerade mal.
Obwohl, ich dachte, da wäre die Hilfe mit aus dem Auto ausgestiegen.
Ja, genau, den habe ich auch gerade gesehen. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Ist er gefahren? Das höre ich jetzt auch ein bisschen komisch. Sieht man, glaube ich, gar nicht.
Ist ja auch egal, sind Details.
Ja, das ist auch alles wurscht. Wir verlieren uns viel zu sehr in Details.
Ja.
Ja,
er ist nicht gefahren. Das war
genau.
Da kommt ja, und das Gespräch dann, mit Kim.
Genau, wir können direkt zum Gespräch mit Kim kommen, wo ich genau finde, er hat hier wieder Sympathie, also in der Folge hat Howard Sympathien verloren und Chuck Sympathien gewonnen.
Ja, das würde ich aber auch unterschreiben. Also Howard hängt jetzt meilenweit hinten ran am Sympathierennen und Chuck ist so ein bisschen auf dem Niveau egal zurück angekommen.
Genau, und quatschen erst so ein bisschen und dann erzählt er die Story, wie ihr Vater, also Chucks und Jimmys Vater Chucks gestorben und
Jimmys
ist.
Vater. Ja, er erzählt halt, also sie fragt ihn ganz, also es gibt erstmal diese schöne Szene von, möchten Sie einen Kaffee? Nö, könnten Sie mir vielleicht einen Kaffee machen? Was natürlich auf der einen Seite verständlich ist, weil er die Kaffeemaschine nicht bedienen will.
Ja.
Auf der anderen Seite schon ein bisschen arschig, weil sie ist ja nicht hier irgendwie die Sekretärin, sondern auch Anwältin.
Das ist nicht das Kaffee-Girl.
Nicht die Praktikantin.
Ja, sie ist keine Praktikantin. Und dann fragt sie halt direkt heraus, habe ich eine Zukunft bei dieser Firma?
Genau.
Und er beantwortet die Frage nicht, sondern sagt halt, du erinnerst mich so ein bisschen an Jimmy oder sehr stark an Jimmy und erzählt halt diese Geschichte, warum er erklärt eigentlich so ein bisschen, warum er so eine Verachtung für Jimmy oder nicht Verachtung, aber warum er ihn nicht respektiert. Genau, so könnte man das beschreiben.
Ja, warum das Verhältnis so ist, wie es ist.
Genau. Er sagt hier, Jimmy hat Geld genommen aus der Kasse, hat damit, so deutet das auf jeden Fall an, den Laden seines Vaters ruiniert. Und dadurch ist halt der Vater kurze Zeit später gestorben. Kann man sich ja denken, irgendwie Geschäft verloren, alter Mann, kein Lebenssinn mehr, stirbt.
Ja.
Und dann sagt er aber auf der anderen Seite, niemand hat so stark geweint wie er auf der Beerdigung. Und
ja.
Also Jimmy. Ich glaube, das waren dann, also er hat wirklich Trauer empfunden und es geht nicht darum, dass er sich da jetzt irgendwie, dass er das irgendwie gespielt hätte, sondern dass er wirklich Trauer empfunden hat und einfach Chuck will erklären, dass Jimmy nicht dieses Bewusstsein von falsch und richtig hat. Also er liebt seinen Vater, aber trotzdem nimmt er Geld aus der Kasse. Und beides funktioniert für ihn in der Jimmy-Logik irgendwie zusammen.
Mhm. Habe ich übrigens auch schon gemacht, ist nicht so toll.
Aha, okay.
nichts Schlimmeres passiert, aber.
Was ist los?
Ich auch mal meinem Papa D-Mark noch stibitzt und habe mir einen Lego Star Wars Podracer gekauft. Den von Anakin. War natürlich dumm, weil, ne, woher.
Woher hast du diesen Podracer?
Genau, woher habe ich das Geld? Es waren irgendwas um die 30 Mark, 50 Mark, keine Ahnung, was auf jeden Fall so noch relativ preiswert, glaube ich, damals. habe ich nicht sehr schlau angestellt. Ich stimme ja auch zu, da hat man so ein bisschen verstanden, jetzt kann man nach- und mitempfinden, warum das Verhältnis zwischen Chuck und Jimmy so ist. Und ja, dass Jimmy immer so ein bisschen einen braucht, der ja, auf ihn aufpasst oder ihm sagt, was richtig ist und was falsch ist.
Ja, so, also ich habe das auch nicht so richtig verstanden, was das jetzt mit Kim zu tun hat.
Hm.
Ich fand die Geschichte für das Verständnis vom Verhältnis zwischen Jimmy und Chuck gut, aber schon, ja. Mir hat noch nicht so richtig erschlossen, was das jetzt mit Kims Situation zu tun hat.
War jetzt kein.
Ich dachte, die Intention war einfach Jim, hier, dass er ihr das erzählt hat, von wegen, ja, Jimmy hat die Eigenschaft und damit verletzt er halt Leute und das kriegt er aber selber nicht so richtig mit und hier, pass auf, dass du dich nicht verbrennst oder sowas. Sowas in der Art.
Ja, ich bin ein, also ich glaube, wir, Entschuldigung, ich kann das auch nicht mehr so richtig lösen, aber ich fand das halt einfach ein bisschen, wahrscheinlich schließend gibt es dann quasi die Aufklärung in der nächsten Folge, aber so weiß ich noch nicht, was ich daraus machen soll. Wahrscheinlich ergibt es in Rücksicht alles Sinn und wir tappen jetzt hier im Dunkeln. Und jetzt kommen wir ja zu dem, kommen wir jetzt schon dazu, zu Mike und...
Ja.
Jetzt die gloriose Mike-Szene.
Ja.
Was ja schon sehr gehypt wurde im Vorhinein.
Ich höre aus der Regie, ich muss was einspielen.
Hi, I'm celebrated actor Mark Margolis and I'm a straight shooter. I'm here to talk to you about Dingbell, the greatest mobile communication app ever devised by mankind. Let me tell you why. Say you're the CEO of a powerful global company. You need to get your message across fast, faster than talking. So what do, Steve-O? You're damn right. Instant ding-based communication straight from your smart watch. Dingbell is simple. One ding means yes, two means no. For instance, do I love America? Joni, walk with me. I'm going to level with you. Times are changing and so is the way we communicate. Less talk, more action. No time to send a text? Well, hey, just ding.
Super.
Was war das? Wo war das her?
Dingbell.
Ja, aber
Internet.
War das für eine Sendung oder
tatsächlich für eine App?
Die Dingbell heißt.
Ja. Für die Apple Watch.
Das gibt's nicht wirklich.
Doch. Wie alt ist denn das?
Das gab's letztes Jahr schon. Das habe ich bei Nerd-Emissionen mal als Rausschmeißer gespielt. Oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht gefunden, aber...
schon relativ länger.
Ja, habe einen Artikel vom April 2015, also so knapp ein Jahr.
Ja, jetzt gucke ich auch
wahrscheinlich erst nebenbei. April, oder?
Nee, 28. April.
Im App Store, aber ja, das war nicht sehr lustig. War jetzt bei mir immer, deswegen habe ich diese Folge immer zweimal geguckt, nicht so mit Aufmerksamkeit gefüllt und hab da so nebenbei und denk so, Moment, die Stimme kenne ich doch? Oder die Synchronstimme und denk so, ach guck, beziehungsweise habe ich hingeguckt und wollte wissen, wer redet denn so komisch und dann so, oh, ah.
Und also, Szene, du hattest das Bild gar nicht vor Augen währenddessen.
Ich hab dann schon hingeguckt und hab dann so, oh, ach, wen haben wir denn da?
Weil dann ist ja wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, wie sie die Szene eingeleitet haben.
Die habe ich jetzt gerade noch mal gesehen.
Ist mit sehr einem, schön gemacht, ja. Mit einem Ding.
Ah, nee.
Also irgendwie, wenn er zur Tür reinkommt oder so, da gibt's auch diese
Bedienung, die da auf die Essen ist, Bestellung ist fertig. Okay, ja.
Ja. Wir sehen Hector Salamanca das laufend und redend beim Better Call Saul Insider Podcast haben sie es The Walking Tycho genannt.
Wir sehen aber ja, auch schon,
wunderbar.
So beim Sprechen, dass er ja da schon nicht mehr der gesündeste war. Und ich auch gerade sehe, er kommt rein, also erstmal sieht man Mike im Vordergrund und hinten so ein bisschen verblurrt und er kommt rein und zieht sich irgendwie die Hose hoch, so.
Ja.
Zieht sich die Hose zurecht. Das fand ich irgendwie lustig gerade, ja.
Ja, und dann, es geht halt darum, Hector denkt immer noch, Mike sei der harmlose Rentner und will ihm halt so ein bisschen jetzt mit $5,000 ihn bestechen, dass er die Anklage fallen lässt oder einfach so eine Ausrede erfindet, sodass halt Tuco nicht ins Gefängnis muss.
Ja, und schon ins Gefängnis muss, aber halt viel kürzer.
Ah, okay.
Darum geht's ihm ja.
Ja.
Es geht ihm darum, dass er schon irgendwie mal Manieren beigebracht kriegt, aber halt nicht 10 Jahre, sondern bloß 1 Jahr oder so, wenn überhaupt.
Genau, und ja, es schwebt so eine leichte, also es ist so zwar ein Angebot, hier, ich gebe dir $5,000 und da machst du das, aber es schwebt so die leichte Drohung mit drin, dass wenn er es nicht machen würde, andere Dinge passieren würden. Also er sagt es nicht offensiv, aber diese Drohung schwebt in diesem Dialog mit. Habt ihr das nicht so gesehen?
Doch schon, aber ja, ich finde auf jeden Fall, dass er da opermäßiger und sympathischer wirkt als sonst. Natürlich, weil er sich sehr viel Mühe gibt.
Und nicht so creepy.
Er wirkt da wie so ein knuddeliger, harmloser Opa, aber du merkst schon so, ja, er ist jetzt nicht wirklich so.
Ja.
Eigentlich spielt er dasselbe Spiel wahrscheinlich, was Mike in der Folge davor gespielt hat.
Ein bisschen auf alt und
hüdelig stellen und ja, also sich harmloser stellen, als man ist.
Ja. Und damit endet die Folge, oder?
Ja, die Folge endet mit einem Close-Shot auf Mike, wo man sieht, wie seine Augenbraue nervös zuckt und er so ein bisschen mit der Faust auf den Tisch knallt.
Ja. Er macht so eine Geste, die so ein verdammt irgendwie so ein
nee, irgendwie für mich wirkt's eher aggressiv, also eher so dass er sich zurückhalten musste irgendwie.
Ja, aber oder so, also es wirkte so ein bisschen so
ich guck's mal, guck mal, er zuckt doch so mit den wie er guckt einfach, er guckt so richtig.
Ja, und macht so bald kurz die Hände so, also es ist so eine Mischung aus so
und dann dieses
verdammt und so yes so.
Stimmt. Das wirkt so ein bisschen so, als hätte er sich die ganze Zeit während des Dialoges übers zügeln müssen und dann, sobald Hector weg ist, ist halt die Impulskontrolle weg.
Ja. Ja, und das war mit Season. Es kommen jetzt so, es ist bei Wikipedia sind nur 7 noch 2 weitere Folgen eingetragen, aber ich nehme an,
es sind wieder 10.
Ja, wieder 10 werden.
Ja.
Und ich finde es einen ganz schönen Staffelhöhepunkt.
Ganz kurz, so, ich habe gerade nochmal geschaut, irgendwie Dingbell gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich finde es gerade nicht.
Dingbell.
Also iTunes spickt, also auch die Website dingbell.com tut irgendwie nicht und iTunes spuckt auch nichts aus.
Warte, ich eine kleine Frage zu Hector hätte ich noch, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Breaking Bad Wissen noch übrig habt. Wird da genauer erklärt, was er hat? Warum er dann so ist, wie er ist?
Nö.
Ja, wahrscheinlich erklären sie das jetzt noch in Better Call Saul.
Das hoffe ich sehr, weil das ist ja offen geblieben. Das wird auch nicht einmal irgendwie angedeutet. Also vermutlich ja, Unfall, Krankheit. Also für mich wirkt das eher wie...
Ich nehme an, die Vince Gilligan und Peter Gould werden sich noch irgendwas Geiles ausdenken.
Ja, also
für mich... Warum er so ist, wie er ist.
Für mich wirkt das so, irgendwie traumamäßig. Also jetzt nicht irgendwie so Krankheit, sondern es ist irgendwas passiert, was, ja, in diesen...
Obwohl gerade dadurch, dass er schon so kleine Momente bei dem jetzt hier auch mit dabei hatte, kann es auch sein, dass es eine Krankheit ist, die so schleppend und langsam schlechter und schlechter wird.
Genau, man sieht ja so ein bisschen schon, dass es ihm nicht so gut geht. Also irgendwas hat. Also
Ich für meinen Teil fand jetzt die Staffel bisher gut und finde auch weiterhin diese Erzählweise ganz gut. Und wie gesagt, die erste Staffel war halt so zur Einführung und quasi so einen Boden zu schaffen, wo in welchem Setting spielt das überhaupt, das zu erzählen, dass Saul Goodman vorher Jimmy McGill war und was und warum und so und wie halt seine Anfänge waren und so vielen einzelnen Charakter so quasi so die den Boden zu schaffen und den Zuschauer einzusortieren. Mhm. Und halt zwischendurch so ein paar Highlights.
Ja. Also genau, es ist ein für mich so ein Drehpunkt.
Und auch Mike natürlich einzusortieren.
Ja. Weil wir jetzt doch, also am Anfang der Staffel wurde ja so das Spielfeld erweitert. Wir haben eine komplett neue Firma dazu bekommen, Davis & Main. Mhm. Und alle, wenn man sich das so ein bisschen wirklich als ein Brettspiel vorstellt, die Figuren waren jetzt alle an anderen Ausgangspunkten, aber so quasi am Anfang dieses neuen Ausgangspunktes, also so Level 2 ganz vorne. Und jetzt haben sie sich quasi in diesem neuen Setting orientiert. Also hier, Jimmy hat sich in Davis & Main quasi orientiert, auch wenn das gerade nicht so gut läuft, aber er hat da quasi so einen Standpunkt gefunden. Kim ist jetzt am anderen Punkt, wo sie vorher war. Mike hat sich extrem weiterentwickelt. Und jetzt ist quasi so die Rückseite der, ich habe immer so eingedeutschte Begriffe, the back half, also die zweite Hälfte. Das hat sich jetzt alles so aufgebaut, dieses neue Spielfeld, und jetzt wird es sich quasi wie so ein aufgezogenes Spielzeugauto, quasi wird es losgelassen, und jetzt kommen diese Ereignisse quasi alle wieder zusammen. Also es wird so aufgebaut und ausgebaut, und jetzt quasi reagiert das miteinander, und das finde ich sehr schön gemacht.
Und was ich noch sagen will, in den jeweiligen Höhepunkten von Mike und Jimmy, da sind sie ja so schon so ein Stück näher an ihrer Figur in Breaking Bad.
Ja.
Wobei ich fand, auch in der Folge jetzt, in der fünften Folge, war es mehr Charakterstudie, also fast eigentlich nur Charakterstudie und wenig Sachen, die jetzt irgendwie die Handlung oder den Status quo verändert hätten oder vorangebracht hätten. Also wir haben wirklich jetzt gesehen, die Figuren realisieren, in welcher Situation sie sind, überlegen so ein bisschen, was könnte der nächste strategische Zug sein, und die werden sich jetzt dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich dann ausspielen, die Züge, die dann noch offen sind.
Und es war diese Folge auch sehr wenig Jimmy und dafür sehr viel Kim, und genau, also das war eigentlich eine Kim-Folge, die wir jetzt hatten.
Findet ihr nicht? Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es auch so, wir sind jetzt bei Better Call Saul so ein bisschen in diesem Breaking Bad, fängt ja auch sehr fokussiert auf Walter an und entfaltet sich ja dann im Laufe der Staffeln. Und dann gibt es halt auch Folgen, die mit sehr wenig Walt auskommen und mit sehr viel irgendwie Jesse oder dort halt Saul als Nebencharakter oder die anderen. Also wir haben jetzt wieder diese Better Call Saul hat quasi Folge 1, Staffel 1, hat das alles nur an Jimmy gehangen. Und jetzt haben wir wirklich diese eigene Welt von Better Call Saul, die auch mit sehr wenig Jimmy auskommt.
Jo.
Ja, das ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen zu der Folge.
Also wir sollen ja so ein bisschen übergreifend jetzt auch was sagen, ne? Deswegen, also ich muss sagen, ich bin sehr froh, wie sich diese Staffel bis jetzt entwickelt hat. Es sind einfach wirklich ein paar Punkte dabei, wo ich sage, das ist sehr gut, dass sie da sind, weil es sonst wirklich Gefahr laufen würde, zu langsam oder zu geradlinig zu verlaufen. Also es sind einige Sachen dabei, wo man wirklich was über die Charaktere noch einiges lernt, was ich sehr, sehr wichtig finde, was gerade für so ein Prequel unglaublich wichtig ist, würde ich schon fast sagen. Und dann ja, einfach auch der Mike-Content an sich liegt mir sehr am Herzen, muss ich sagen. Es ist ein festes Standbein da, da freue ich mich immer jedes Mal drüber. Und ich bin auch froh, dass die Kim da jetzt auch mal ein bisschen noch mal mehr zur Geltung kommt. Finde sie jetzt auf jeden Fall wesentlich interessanter als vorher. Also, oder beziehungsweise ich kann irgendwie mit ihr jetzt auf jeden Fall mehr anfangen im Zuge dieser Staffel als vorher. Was nicht heißt, dass ich nichts mit ihr anfangen konnte, aber ihr versteht, was ich meine.
Ja. Ich freue mich auch extrem über den vielen Mike-Content, den es da gibt, und hatte da auch schon so ein bisschen die Träumerei von wegen, ja, eigentlich könnte es ja danach noch eine Spin-off-Serie zur Spin-off-Serie geben, so eine Mike-basierte Serie, ja, die vielleicht 30, 40 Jahre in die Vergangenheit von Mike noch geht.
Aber der Mann ist halt auch nicht mehr der Jüngste und ja.
Ne? Da bräuchte man natürlich dann auch einen anderen Schauspieler, der
und
den
also so viel Mike jünger dann spielt. Kannst du den dann auch nicht mehr machen und
ja. Und willst du einen Kriegsfilm mit Mike im Vietnamkrieg oder wie?
Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Einfach Full Metal Jacket reinlegen oder?
Ja, genau, Full Metal Jacket. Full Breaking Jacket.
Gremlins 3 nur mit Jonathan Banks.
Genau, dann gibt's wirklich Hemden in der Gremlin.
Übrigens, Max, hier Michel, ja. Der Jonathan Banks, der ist doch jetzt wieder in einem neuen Projekt irgendwie dabei. Ich weiß nicht, ob es ein Kinofilm oder eine Serie war. Habe ich letztens wieder irgendwas gesehen.
Let me have a look in the IMDb.
Also die. In the IMDb, genau.
Ja.
Jonathan das kann gut sein. Banks.
Während du suchst, kann ich noch kurz einwerfen, dass mir dieses leider ein bisschen zu kurz gekommen ist jetzt, dieses ganze Jimmy und Kim-Ding, was sie ja wirklich bloß jetzt zwei Folgen in ihrer Glückseligkeit ausspielen konnten, weil danach hat es ja sofort gekriselt. Ja, das war mir etwas sehr arg kurz.
Das ist halt so, also was ich vorhin noch sagen wollte, so was halt mit das mit Kim, dass sie Jimmy schon irgendwie mag, also ich glaube nicht in ihn verknallt ist, aber ihn schon sehr mag, aber ja, ihr das eben nicht gefällt, wenn er diese ganzen ja, nicht so legal Sachen macht, also diese ganzen Aktionen mit diesem Werbespot, dann vorher das mit der Kundenakquise mit den Rentnern und so und die anderen Aktionen, die fand sie ja dann nicht so toll und auf der anderen Seite hadert sie dann aber immer mit sich, eigentlich mag ich ihn ja, ne?
Das ja, ich glaube.
Und den Werbespot an sich fand sie ja auch erstmal cool.
Ja, genau.
Ich glaube, dass es bei ihr so ist, dass sie wirklich so eine Grund, also, dass sie ihn wirklich schon sehr mag, so, aber sie wird ihn noch viel, viel mehr mögen, wenn er wirklich so wäre wie sie, also so diszipliniert und erfolgreich und wirklich mit legalen Mitteln seinen Erfolg bestreitet. Ich glaube dann, weil sie ja auch so organisiert und so diszipliniert ist, wenn das noch da wäre, dann könnte sie ihn, glaube ich, richtig, also eventuell lieben. Aber so halt, das ist immer so ein bisschen, er ist ja super, eigentlich ganz nett, aber dann diese
Was sagt denn die IMDb?
Zu was?
Zu Jonathan Banks. Also ich hab's
ja auch ja, also der nächste Film wird in der zweiten Jahreshälfte von 2016 rauskommen. Heißt Term Life. Die Beschreibung liest sich A guy wanted around town by various hitmen hopes to stay alive long enough for his life insurance policy to kick in and pay out for his estranged daughter. Okay, also es geht darum, ein Typ wird von Auftragsmördern gejagt und er wartet so lange, bis seine Lebensversicherung greift und damit das Geld dann seiner Tochter zugute kommt.
Okay.
Das
andere ist eine Serie, ne?
Genau, das andere ist eine
Zeichentrick.
Das ist ein Film und das andere ist eine Disney-Serie. Und
kommt der im Kino?
Der kommt im Kino.
Wirklich, ja. Das andere ist irgendwie eine Disney-Zeichentrick-Serie, ne?
Genau. Es gab ja diesen Film Tangled, diese Rapunzel, auf Deutsch heißt der Film Rapunzel neu verföhnt.
Ja, ach jetzt, genau.
Und das ist jetzt quasi die passende Serie dazu, Tangled, Before Ever After. Und Jonathan Banks spielt die Figur Quirin. Ich weiß nicht, ob die schon im Film vorkam. Genau, spricht die Figur Quirin.
ist angekündigt und der Film ist schon fertig.
Leute, also, wieso habe ich so eine Vision, dass Jonathan Banks einfach verdammt gut irgendwie in Game of Thrones reinpassen würde? Als ja, Grumpy irgendwas.
Das wäre so Jonathan schön. Banks passt super, super generell in alles gut rein.
Ja, er ist einfach ein...
Also ich könnte mir Jonathan Banks auch sehr gut bei Girls vorstellen.
Naja, gibt Jonathan Banks einfach eine eigene Serie so. Also wirklich einfach die Jonathan Banks Serie.
Ja, habt ihr die Two and a Half Men Folge gesehen, wo er zu Gast ist?
Nein. Nee.
Als Pawnbroker, Verkäufer in so einem
Pornshop.
Porn, also nicht Porn.
Ja, ja, ich weiß, ja, diese das sind so diese, wie heißt das denn?
Ramschladen.
Genau.
Ja, Pfandhaus.
Pfandhaus, genau. Und wo, wie war denn das? Ellen irgendwie noch eine Vase kaputt macht und dann macht auch die Figur von Jonathan Banks macht auch irgendwie so eine Anspielung auf Breaking Bad so ein bisschen.
Ist das noch Charlie-Ära halt, oder ist das...
Das war schon Walden Schmidt-Ära.
Okay, das habe ich nicht
gesehen. Okay, da war ich raus.
Jonathan Banks hat ja in unheimlich vielen TV-Serien einfach so mal eine Rolle gehabt.
Ja.
Und auch so TV-Filme. Also das ist so ein typischer Fernsehschauspieler.
Alles
also hier, ja, alles mit Castle, Cold Case... CSI Miami, Modern Family, Lie to Me, Eli Stone,
Dexter.
Also wirklich in allen hat genau Dexter und der war ja auch mal in, wo hattest du ihn in der Star Trek Serie, war ja auch mal dabei.
Ja, da habe ich ihn nicht gesehen, das habe ich nur in der Wikipedia mal gesehen. Deep Space, Moment.
Deep Space Nine. Irgendjemand von euch, ich dachte du, Max Snyder oder Christopher, irgendjemand von euch hatte ein Bild davon vertwittert.
Das war der Max Snyder.
Ja, das war ich. Genau. Stimmt, ja. Habe ich neulich zufällig auch gesehen. Wo ist es denn hin?
Habt ihr euch in der letzten Folge die Origin Story von Mike erzählt? Dem Better Call Saul?
Nee. Habe ich nur mit Florian.
Im Better Call Saul Insider Podcast zur letzten Folge. Hat Vince Gilligan erzählt, warum er sich die Figur Mike in Breaking Bad erst ausgedacht hat.
Ja, raus.
Es war nämlich so, das war einfach ein Zufall. Es ging um die Szene, also die Figur hier Kristen Ritter, also die Freundin von Jesse spielt und dann an ihrer eigenen Kotze erstickt. Und es war ursprünglich so geplant, dass Jimmy diese Szene aufräumt, also dass er irgendwie die Leiche wegschafft und solche Sachen macht. Das Problem war, Bob Odenkirk war nicht verfügbar, um diese Szene zu drehen. Aber dann mussten sie sich ganz schnell so einen Cleaner ausdenken. Und dann haben sie halt so verschiedene Figuren sich aus, also Schauspieler, so Headshots angeschaut und dann auf einmal kam halt der Headshot von Jonathan Banks und Vince Gilligan hat gesagt, oh, den kenne ich aus Wiseguys, den nehmen wir. Und ja, so kam es zustande, dass einfach weil Bob Odenkirk keine Zeit hatte, Mike Ehrmantraut entstanden ist.
Aber ja, genau, Star Trek Deep Space Nine, da hat er so ein, ja, was ist eine Alien-Rasse irgendwie und man hat ihn dann schon erkannt, er hatte so diese Gesichtszüge und die Nase verkennbar.
Die Nase.
Das hat man schon gesehen, er war auch irgendwie so zurecht gemacht. Ansonsten bekanntesten, was man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat, aber dann denkt so, stimmt, halt Beverly Hills Cop, Gremlins.
Wird nächstes Jahr 70.
Ja. Dingbell gibt's offensichtlich nicht mehr. Leider, schade.
Ja, das scheint aus dem App Store.
Also gab's und ja, weiß ich nicht.
Gepriesen seien die Leute, die ihre Apps niemals löschen und immer noch 10 Jahre auf dem iPhone haben.
Ja. Genau, so ging es mit der Xenem-App. Die habe ich ja quasi durchgehend benutzen können, obwohl die ja immer mal wieder aus dem Store verschwunden ist.
Ah, ja, habe ich auch noch drauf.
Ja. Okay.
Was jetzt natürlich die Frage ist, in welche Richtung es dann weitergeht. Das war ja eigentlich, wenn man sich die erste Staffel so vergegenwärtigt, bei der Hälfte auch noch nicht klar, dass dann noch dieser Fall mit Sandpiper kommt und das dann der große Klimax sein wird.
Ich glaube, sie wollen jetzt
und ich frage mich einfach
ein bisschen weggehen.
Ja. Also ich glaube, dass so ja nochmal so ein Stückchen die beiden Hauptfiguren, so nenne ich sie jetzt mal, ihrem Charakter, wie man ihn kennt, nochmal so ein Stückchen näher kommen, so Low-Level, so, weiß ich nicht, also so Level 10 in ihrem Charakter erreichen oder so.
Ich frage mich eine andere Sache, wie viele Staffeln wird es davon geben und wann oder ob wird in einer der letzten Staffeln dann auch wirklich Teile des Hauptcasts auftauchen von Breaking Bad? Das sind
ja die Fragen, also, die ich mir langfristig... Also wie viele Staffeln? Ganz klar, 6 Seasons in a Movie.
Okay.
Also ich glaube, das kann man nicht so sagen, wie viele Staffeln es geben wird.
Also ich rechne mit mindestens 4.
Ja. Wie viel Breaking Bad Staffeln gab es? 5, oder?
5, ja.
5. Ich glaube...
Und sie hätten... Und, ja, also hätten sie sein einfach, können nach der 4. und...
Ja, ich glaube einfach, sie machen, sie, ja, ich glaube, sie gehen halt jetzt von Staffel zu Staffel, wissen halt nicht, wie viel sie verlängert werden, aber zurzeit läuft es ja noch gut. Mhm. Und ich glaube, Vince Gilligan vertraue ich da auch so viel Erfahrung zu, dass er genau weiß, wann er die Serie beenden muss. Hat ja bei Breaking Bad auch wunderbar geklappt.
Ja.
Genau, da hat er ja auch schon das Gespür gehabt, okay, wir sind jetzt hier irgendwie, wir nähern uns einem Höhepunkt und besser wird's irgendwann bald nicht mehr, dann beenden wir es lieber, bevor es dann
also ich muss sagen,
ausplätschert.
Eine Serie zu beenden, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen. Wenn man sich so verschiedene Serienenden anschaut. Also zum Beispiel jetzt The Good Wife läuft ja gerade die letzten Folgen. Keine perfekt. Ahnung, wo die Autoren wirklich diese ganze Geschichte über diese 7 Staffeln, muss man überlegen, 7 Staffeln haben sie sich quasi eine große Metageschichte ausgedacht.
Mir fällt gerade auch ein, ich habe ganz kaum Serien gesehen, die beendet wurden, richtig.
Ja, also wir hatten, was furchtbar schlecht war, ist das Ende von The Mentalist.
Das Ende von Lost.
Ja, das Ende von Lost ist natürlich berühmt-berüchtigt. Und da gibt's halt auch sehr gute Enden halt wie Breaking Bad, wo das Ende on point perfekt war.
Super gut, ja.
Und da hat man auch gemerkt, dass sie die Zeit hatten, das zu beenden und das quasi auf ihren eigenen, nach ihren eigenen Regeln beenden konnten und nicht wahrscheinlich hat AMC, wäre es AMC lieb gewesen, wenn sie da irgendwie 8, 9 Staffeln gemacht hätten, weil Breaking Bad lief ja gut. Aber ich glaube, das
zu schweifen,
sehr gut.
Kennt ihr die Theorie, dass das Breaking Bad Finale zu perfekt ist und dass es eigentlich schon Walter White eigentlich schon eher gestorben ist?
Ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt vor ein, 2 Folgen, dass er da an der Stelle in dem Auto eingeschlafen ist.
Genau.
Und ab da, dass alles ein Traum ist von ihm.
Ja, aber ich finde diese Traumtheorien sehr langweilig. Es gibt ja auch die Theorie, dass Homer seit der ersten Staffel im Koma liegt, weil danach die Simpsons-Geschichten abgedrehter wurden.
Okay.
Also ich finde, das ist einfach so Spekulation, das kann man zwar machen, aber es hat einfach keinen Wert. Es bringt dich nicht weiter.
Also mir fallen echt kaum, also Stromberg, so eine der Serien, die ich geguckt habe, die beendet wurden, die tatsächlich auch also zu Ende geführt wurden. So halb reinzählen würde ich The Clone Wars, aber das wurde ja beendet von den Produzenten aus.
Ja, also, wie sie Ahsoka da abgeschlossen haben, sehr gut.
Nee, das finde ich mega scheiße.
Dass sie da einfach, ja okay, also, oder, so, wollen wir jetzt ja nicht bereden, nicht der Clone Wars Podcast.
Und für mich gibt's dann noch so Serien, wo die eigentlich schon abgeschlossen sind, wo ich aber noch nicht bis zum Ende gekommen bin, von denen ich aber schon gehört habe, dass das Ende gut sein soll, wie zum Beispiel bei Dr. House.
Da ist das Ende sehr gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, stimmt, das habe ich gar nicht auf der Liste gehabt. Welche hast du da noch, wo du gehört hast, dass
das Ende gut ist? Das war mir jetzt was hauptsächlich im Kopf ist.
Ja, nein, das Ende von Dr. House war sehr gut.
habe ich mal, glaube ich, gesehen im Fernsehen, aber völlig zusammenhangslos. Also das war
das Ende von Dr. House. Also ich glaube, Dr. House war so eine der ersten Serien, wo ich wirklich Fan Serie von war. Also so wo ich wirklich auch die, ich hatte damals nur quasi bis zur 5. Staffel quasi Zugang dazu und habe halt, glaube ich, die Serie auswendig gelernt.
Okay.
Gut. Was ich auch noch ein gutes Ende fand, also, naja, dann haben sie die Serie zwar noch weiter und weiter fortgeführt, was ein bisschen blöd war, aber das erste eigentliche Ende von Scrubs fand ich auch gut.
Oh ja.
Ja, ja.
Jedes
ja.
Mal Pipi in den Augen.
Ich muss da noch hinkommen, Leute. Lasst mich in Ruhe. Ich bin erst bei Staffel 5.
Ja. Also es gibt auch so Staffeln, so Serien, wo das eigentliche Ende nicht das Ende der Serie war. Zum Beispiel Fringe. Und auch Scrubs, also die 9. Staffel von Scrubs ist ein Verbrechen.
Bis wohin kann man Fringe gucken?
Alles bis auf die letzte Staffel.
Okay.
Ganz, ganz sehr gut. Ist natürlich, wenn du quasi man kann die schon schauen, aber es wirkt halt so zusammenhangslos. Die vorletzte Staffel endet wirklich, wird diese ganze Geschichte abgeschlossen, die halt über die ganze Serie erzählt wird. Mhm. Und dann wird noch mal was komplett Neues aufgemacht.
Ja.
Also ja, und das ist aber natürlich J.J. Abrams, man merkt, er kann einfach keine Serien beenden, hat er schon bei Lost nicht geschafft, bei Fringe genauso wenig.
Er muss ja dann auch noch irgendwann so eine große Filmserien-Saga beenden, ne? Also da graust es mir dann schon irgendwie so ein bisschen unter den Fingernägeln.
Welche Filmserien-Saga hat er denn gerade?
Na, hier Star Wars und so.
Nee.
Ja, aber Star Wars hat ja nichts mehr mit zu tun.
Das war ja nur einmal.
Achso, ich dachte ja, die anderen, die jetzt schreiben, sind quasi bloß seine Schreibermonkeys und er zieht da schon noch die Fäden.
Also es ist seine Firma, also hier Bad Robot ist quasi seine Firma, genauso wie LucasArts die Firma von George Lucas war, aber er hat ja quasi keine, er hängt ja nicht mal so stark drin. Produzent.
Regie von 8 macht jetzt wieder jemand ganz anders und 9 wahrscheinlich auch wieder.
Ja, also nee, er hat auch gesagt, auch so. Er macht jetzt erstmal keinen Star Wars mehr quasi als Regisseur. Fand ich
keine
sehr gute
Story-Entwicklung mehr oder was?
Ja, also ich glaube einfach, dass bei Star Wars da hängt zu viel dran. Also ich glaube, da könnte er auch nicht viel versauen. Aber er hat gesagt, also fand ich sehr schöne Erklärung. Leute fanden es gut und ich höre lieber auf, bevor ich es verkacke. Oder entweder es war scheiße und dann höre ich erst recht auf.
Ja. Okay.
Ich habe letzte Woche The Flash durchgesuchtet und jetzt habe ich angefangen, Arrow zu schauen, nachdem ich gesehen habe, es gibt quasi ein Marvel's Avengers, nur halt in Serienform mit Flash, Arrow und dann hier den beiden Typen aus Prison Break und so und ja, auch so.
Avengers bei Marvel, da bist du falscher Verlag.
Ja, also das ich weiß, dass das DC ist, aber das quasi so Avengers-mäßig nur eben im DC-Universum.
Ja, und, aber dann das hast du falsch verstanden, das ist mehr so Suicide Squad.
Ich weiß. Ich wollte nur so quasi vergleichen, halt so nur in Serienform ähnlich episch aufgebaut. Legends of Tomorrow geht irgendwie dieses Jahr los. Und jetzt
ist schon losgegangen für die Englischsprachigen unter uns.
Ein oder zwei Folgen, ne?
Irgendwie? Nee, die, also quasi Englisch ist die, glaube ich, noch 2 Folgen bis Staffelfinale.
Oh, okay. Ja, hat mich.
Morgen gibt's Daredevil.
Ja!
Stimmt.
Morgen ist Daredevil-Time und ich habe hier gerade gelesen von Journalisten, die schon 7 Folgen, also irgendwie hat Netflix den ganze 7 Folgen der Presse zur Verfügung gestellt, was schon viel ist.
Oh ja.
Und haben gesagt, ist eine komplett andere Serie als bei Staffel 1, aber gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt auf
Ich habe jetzt gerade nochmal Staffel 1 komplett nachgeguckt, also nochmal.
Ja, du hast auch viel zu viel Zeit.
Ich bin gespannt,
bist auf den, so faul
auf
und
den Punisher-Typen und den Darsteller.
Auch. Und wo wir gerade bei Serien nur sind, Luke Cage geht im Herbst los.
Ah, okay.
Cool. Also das ist dann Magic Mike für Frauen, nur halt mit Fäusten, oder?
Was ist los?
Das ist dann Magic Mike für Frauen im Marvel-Universum, oder?
Was? Wie?
Luke der Luke Cage, der dann
und das mit ist einfach
nacktem Oberkörper die Leute tot prügelt.
Ja, es halt, ist einfach halt, ein Typ halt mit unzerstörbarer Haut.
Ja.
Richtig.
Spannend.
Und nächstes Jahr kommt, glaube ich, noch Iron Fist dann.
Ja, ist genau. Genau. Gibt es jetzt irgendwie auch einen Twitter-Account?
Iron Fist ist irgendwie noch was, ich glaube.
Ja, und dann halt die Ensemble-Serie kommt dann auch noch irgendwann.
Ah, genau, okay. Mhm.
Und laut Emergency Awesome soll das Ensemble auch in einem der beiden Infinity Wars vorkommen.
Ja, also ich freue mich ja schon auf diesen, auf das Infinity War Doppelfeature.
Oh ja.
Wo dann wirklich 50.000 Hauptcharaktere sich in einem Film ein und durch die kombinierte Masse aller Charaktere ein schwarzes Loch erzeugen und das komplette Marvel Cinematic Universe in sich kollabieren wird. das komplette Filmuniversum aller anderen Filme mit sich ziehen wird und wir dann am Schluss komplett von vorne anfangen müssen.
Und dann gehst du so mit elliptischen Zuckungen aus dem Kino raus.
Ja, genau. Also es werden drei Leute werden sterben, weil sie wahnsinnig geworden sind.
Und alle anderen brauchen eine neue Unterhose.
Genau.
Es gibt jetzt als Rausschmeißer das Lied, wo ich, was wir vorhin erwähnt hatten, wo ich, als ich das erste Mal gehört habe, so überlegt habe, so, irgendwie kommt mir die Melodie bekannt vor, aber bis Erik das vorhin nochmal erwähnt hatte bei Slack, hatte ich das nicht auf dem Schirm. ja, danke fürs Zuhören erstmal an die Hörerinnen und Hörer und danke an euch drei für die Zeit.
Ja. Wahrscheinlich nochmal eine Endseason-Auswertung dann, ne?
Ja.
Bitte sehr. Okay. An. Ciao.
Cherry.
Yo sé que no vendrás. Por eso ya tanto la olvido. Dejar tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí en mi manera. Yo quiero ser baby.